Das hier ist der einzige Schachladen in ganz Berlin. Kommt mal mit rein. Mein Name ist Jonathan Karlstedt, internationaler Meister im Schach. Hier seht ihr unsere Auswahl an Schachbrettern vom recht günstigen Silikonbrett über unser Bundesliga-Brett. Und hier das Brett bekannt aus der Netflix-Serie Damengambit. Wenn ihr in unseren Laden reinkommt, dann fällt euch zuerst unsere Bücherwand auf. Wir haben hier eine Auswahl an verschiedenen Büchern für jede Spielstärke, die wir euch empfehlen. Und wenn wir in den Raum weitergehen, da findet ihr nochmal über 1000 weitere. Hier kommen wir jetzt in den Raum mit den ganz, ganz vielen Schachbüchern. Hier findet ihr von jedem Verlag etwas, vom Anfänger zum Profi. Und wenn ihr euch noch nicht ganz entschieden habt, welches Buch es denn heute sein darf, ja, dann kommt doch einfach mit in die Sitzecke, vielleicht sogar bei einem Kaffee und stöbert ein bisschen.
Ja, das hat doch schon mal so halb gut geklappt. Also ein Hochkant-Video als Intro bei einem Querkant-Format ist vielleicht nicht ganz optimal, aber trotzdem darf ich euch recht herzlich zum, ich glaube, es ist der 6. Schach-Live-Talk begrüßen. Und zunächst wie immer ein herzliches Hallo an meinen Co-Moderator. Ja, mit wie vielen Superlativen soll ich ihn benennen? Er ist einfach der coolste internationale Meister, den es gibt, Johnny Karlstedt. Hallo Johnny.
Hallo allerseits, hallo Michael, hallo Marco, moin.
Ja, und Johnny, wie schon fast traditionell, würde ich es dir überlassen, unseren Gast vorzustellen, denn ihr kennt euch ja auch.
Genau, also Marco kenne ich jetzt seit, ich würde sagen, Pi mal Daumen, einem Jahr. Damals haben wir uns kennengelernt durch eine schlichte E-Mail. Daraus ist eine Art Zusammenarbeit entstanden, weil ich es einfach bewundere, was Marco in seinem schönen Schachbezirk, Schachbereich, kleinem Schachuniversum alles macht. Persönlich kennengelernt haben wir uns dann zuletzt beim Kränke Open oder beim Kränke Chess Festival, wo er also fantastische Fotos gemacht hat und einfach auch die Sympathie, die über E-Mail durchkam, sich dann nochmal in Persona bestätigt hat. Also ein neu gewonnener Schachfreund, Marco.
Ja, Marco. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich und auch dein Turnier, denn du hast ja nicht nur bei Grenke mitgespielt, sondern auch ein eigenes Highlight-Turnier veranstaltet vor kurzem.
Ja, genau. Also ich bin eigentlich relativ neu beim Schach. Durch meinen Sohn kam ich zum Schach. Der hat so vor 3 Jahren angefangen, relativ ambitioniert zu spielen, weil er sehr viel Spaß damit hat. Und uns war irgendwie klar, wir müssen da ein bisschen fördern und anpacken, denn viele Strukturen sind ja jetzt nicht so medienwirksam und vielleicht auch erreicht man damit nicht immer optimal alle, die man erreichen könnte. Und somit haben wir uns dann entschieden, meine Frau und ich im saarländischen Schachsport und auch in den Verbänden ein bisschen zu unterstützen mit unserer Marketing-Power. Und ja, letztendlich kam es dann dazu, dass wir jetzt auch ein eigenes Turnier veranstaltet haben. Deswegen habt ihr mich ja heute eingeladen, ein bisschen zu berichten. Denn wir haben in den letzten Jahren einige Turniere gesehen, zwangsläufig, weil mein Sohn viel mitgespielt hat. Und irgendwie hatten wir dann Bock, mal was Eigenes zu machen, was Cooles im Saarland. Und dann habe ich letztes Jahr den Niklas Huschenbeet kennengelernt über seinen Geschäftspartner Nino von Chessense. Und dann haben wir uns im November getroffen in Berlin und haben da so ein bisschen philosophiert, ey, was können wir eigentlich zusammen machen? Und daraus ist dann so ein bisschen die Idee entstanden, dass wir so ein ganzes so ein Event-Tag veranstalten, gesplittet in 3 Bereiche. Das eine ist ein Schnellschachcup, wo Niklas sogar selber mitgespielt hat. Dann so eine Frage-Antwort-Runde, ne? Alles an den Großmeister, was man gerne mal fragen möchte. Und das letzte war dann so ein Simultan mit 35 Gegnern. Das war dann so das Highlight. Und das war jetzt letzten Samstag war das Turnier. Ist super gelaufen. Ihr habt ja schon fleißig auch darüber berichtet. Vielen Dank nochmal dafür. Und ja, ich stehe gerne für Fragen, Antworten zur Verfügung. Wir können da ein bisschen drüber quatschen. Hat super viel Bock gemacht, auch so im Nachhinein das Video nochmal zu sehen. Und ich glaube, es wird auch nicht das letzte Turnier sein. Auch was wir zusammen dann machen in der Kooperation. Da nochmal vielen Dank dafür. Es war toll, dass ihr uns da auch einen Preis gegeben habt und das Ganze auch medienwirksam unterstützt habt. Denn wenn wir da alle irgendwie gemeinsam Power drauflegen, dann können wir noch viel mehr Spiele erreichen und das Ganze gemeinsam einfach größer machen.
Du hast gesagt, mit deiner Marketing-Power, was ist denn dein beruflicher Hintergrund, dass du da deine Marketing-Power ins Gewicht wirfst?
Wir haben eine Marketingagentur im Saarland mit 22 Mitarbeitern ungefähr, seit 2018 jetzt in der Firmierung, in der sie jetzt ist. Und unser Hauptfokus sind ja Markenauftritte, Webseiten, Medien, also Fotos, Videos, alles, was man da so braucht. Und ja, dadurch habe ich auch meine Kamera mitgebracht zum Chess-Festival und habe gedacht, ey, kann ich auch mal ein paar Fotos machen, euch zur Verfügung stellen. Es macht mir einfach Spaß und ich denke, das hat man bei unserem Turnier gemerkt, dass es alles mit purer Leidenschaft umgesetzt wurde. Und ja, ich denke, damit, wenn man das alles hochwertig verkauft, in Anführungszeichen verkauft, dann erreicht man vielleicht auch mal ganz andere Typen oder auch Sponsoren. Denn da war ich jetzt sehr stolz drauf. Wir haben sehr viele Sponsoren erreicht, auch viele, die ich bis dato noch gar nicht kannte, wie zum Beispiel Chess Base. Die habe ich einfach ganz kalt angeschrieben, ohne irgendeinen Kontakt, weil den hatte ich ja nicht. Und da kam halt schnell was zurück, weil die Webseite so toll fanden. Und ja, das ist total cool zu sehen, welche Feedbacks da man da bekommt, wenn man es einfach mal ein bisschen hochwertiger anpackt. Ja, also auch viele Medienvertreter waren vor Ort. Da waren wir echt sehr stolz drauf. Das habe ich so im Saarland jetzt noch nicht gesehen.
Ja, ich glaube, das ist auch der moderne Weg, ne? Nicht einfach ein trockenes Schachturnier zu veranstalten, wo einfach nur gespielt wird, sondern so ein Event draus zu machen, ne? Mit Rahmenprogramm und so weiter. Ich glaube, das macht auch den Erfolg aus und die Außenwirkung dann.
Du hast erzählt, da würde mich die Verbindung sehr interessieren. Du hast gesagt, du hast dann Niklas kennengelernt in Berlin, aber über Nino Tschöpe. Das ist jetzt jemand, den ich zufällig sehr, sehr gut kenne. Ich war auch zum Beispiel auf seiner Hochzeit damals mit Vanessa und kenne ihn schon seit Ewigkeiten. Der hatte mal so ein Schachportal, Schachpunkt-Training. Die haben da so Turniere veranstaltet und Trainervermittlung gemacht und so weiter. Der, was einige nicht wissen, mit Niklas zusammen dieses Chess-Sense im Grunde genommen gestartet hat und inzwischen Experte für Lead-Magneten ist, wenn ich das richtig verstehe. Wie seid ihr da zueinander gekommen? Kanntet ihr euch schon aus der Marketingwelt?
Ja, genau. Wir kennen es aus der Marketingwelt und ich wusste gar nicht, dass der noch eine Firmierung hat mit Chessense und mit Niklas. Das war mir gar nicht bewusst. Wir haben nämlich einen gemeinsamen Coach, Trainer im Thema Verkaufspsychologie und dort haben wir uns auch auf einer Veranstaltung kennengelernt und dann irgendwann hat der Coach mir dann mal gesagt, was der noch so macht. Und dann hat es Klick gemacht, oh wow, das ist ja voll der Zufall. Und dann haben wir uns darüber ausgetauscht. Er hat den Kontakt zu Niklas hergestellt. Und dann kam das alles so ein bisschen ins Rollen. Wie gesagt, ich bin ja völlig neu in dieser Schachwelt. Ja, und das war dann ganz zufälliger eine Begegnung letztes Jahr. Und dann ist daraus relativ schnell dieses Turnier entstanden. Also ich glaube, Ende November haben wir erst zusammengesessen in Berlin. Und jetzt im Mai war das Turnier schon. Also das ging dann alles relativ schnell. Location finden, Termin finden, da alles vorbereiten, umsetzen. Ja.
Ja, und du hast ja auch so lokale Zugpferde geholt. Ne? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man so Art Ehrengäste hat. Ne? Also vom Innenministerium war jemand da, vom Saarländischen und auch Herbert Bastian, der ja im Saarland der Schachspieler und Funktionär schlechthin ist, den man kennt. Also ich glaube, das war auch ein ganz geschickter Move, da einfach noch zusätzliche so Botschafter zu holen, sozusagen. Ne?
Ja, unbedingt. Dann die tragen es ja auch wieder in ihre Kreise rein und können es in ihre Medienportale etc. geben. Das war wirklich Gold wert. Dann haben wir uns noch Unterstützung von den Schiedsrichtern geholt aus Birkenfeld, also bewusst nochmal aus einem weiteren Kreis, dass die einfach auch noch ihre Spieler mitbringen oder ihre Kontakte informieren. Auch in Richtung Rammstein haben wir Werbung gemacht, Kaiserslautern, also auch über Saarland hinaus, nach Luxemburg, Frankreich. So dass wirklich sehr viele zusammenkommen. Und ja, ich würde sagen, die Premiere ist wirklich geglückt. Also sind wir sehr, 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 sehr stolz drauf. Wir hatten so 125 Anmeldungen. 102 Spieler waren dann faktisch auch vor Ort für den Schnellschachcup. Simultan waren teilweise wieder andere Gäste dabei. Und die Fortsetzung steht ja schon fest. Der Niklas hat mich beim Kränke mit Big Creek vernetzt. Und der hat sich schon bereit erklärt, beim nächsten Mal vorbeizukommen. Somit ist die Fortsetzung schon mit einem weiteren Star auf jeden Fall in den Startlöchern.
Ah, und ich dachte, du machst sofort mit Gotham Chess weiter oder Nakamura oder so. Weil der Gotham, der tourt ja gerade auch durch, ich glaube, in Brüssel war er jetzt und jetzt kommt demnächst Berlin und
Berlin. Mittwoch in Berlin. Da wird ihm vor seiner großen Veranstaltung hier der Tatakover, das ist so ein Preis der Lasker-Gesellschaft, verliehen. Mhm. Und da werde ich am Dienstag noch einige seiner Bücher vorbeibringen, weil der Herr Thomas Weichelte, der Lasker-Gesellschaft da der Oberchef ist. Genau, der hat bei uns die Bücher noch besorgt, die zum Signieren dann dort sind. Genau, am Mittwoch ist er in Berlin.
Ja. Sorry, Marco, mach du.
Ich glaube, Herbert Bastian ist bei der Lasker-Stiftung auch tätig, ne?
Ja, es gibt einmal die Lasker-Stiftung und die Lasker-Schachgesellschaft, glaube ich. Ah, okay. Aber wahrscheinlich ist der da auch mit tätig, weil das ist genau sein Steckenpferd, glaube ich. Also Herbert ist ja einer, der im schachhistorischen und kulturellen Bereich, also mit seinesgleichen sucht in Deutschland. Und die sind ja sehr auf so kulturelle Veranstaltungen fokussiert und all das, was Schach auch für eine Kraft hat. Und da ist er mit Sicherheit involviert. Ich habe eine Frage, die brennt mir noch auf der Zunge. Wie groß oder wie hoch schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen, wenn man als Marketing-Experte den Blick auf die Schachszene wirft? Also was denkt man alles? Also machen wir überhaupt was richtig oder wie schlimm ist es?
Okay, jetzt machst du ein Fass auf. wie drücke ich mich da jetzt diplomatisch aus? Also als wir angefangen haben, da drauf zu schauen, so vor 3 Jahren, ich war wirklich fassungslos, muss ich zugeben. Die Außendarstellung von den meisten Vereinen oder Verbänden ist sehr, sehr, sehr stark in die Jahre gekommen oder gar nicht vorhanden. Und das macht es natürlich sehr schwer, wie soll ich sagen, Sponsoren oder Jugendliche zu involvieren, dass die sich begeistern für diesen Sport, wenn der in Anführungszeichen so schlecht verpackt und verkauft wird. Jetzt hier beim Kränkel war ich total begeistert. Super, wie die das machen. Aber so im Lokalen, und wir waren ja wirklich in ganz Deutschland irgendwo auf Turnieren in den letzten Jahren. Ich finde es teilweise echt traurig, muss ich zugeben, wie das verpackt wird oder vermarktet wird. Das könnte wesentlich stärker sein. Man könnte bessere Sponsoren finden, mehr Spieler gewinnen, mehr Jugendliche gewinnen, aber nicht so, wie es oft präsentiert oder dargestellt wird. Beginnend von einem Logo, die Basics stimmen da einfach schon nicht. Webseite, das ist grauenhaft teilweise. Selbst hier im Saarland, das ist ein sehr altes Joomla, irgendein Template. Jetzt sind wir jetzt schon technisch, aber wenn man drauf schaut, die ist auch nicht mobil optimiert. Wie will man da Sponsoren oder Jugendliche gewinnen, wenn etwas schon so schlecht in der Wahrnehmung dargestellt wird? Also da bin ich sehr, sehr kritisch. Ich glaube, beim Schachticker war auch schon mal ein Artikel drin, wie wir den saarländischen Schachverband oder den Jugendschach ein bisschen moderner gemacht haben. Bei der deutschen Einzelmeisterschaft letztes Jahr hatten wir dann T-Shirts designt, dass wenigstens die Jugendlichen mal irgendwie so ein Kollektivgefühl entwickeln mit einem schönen Shirt, Saarland-Wappen drauf. Das war nämlich vorher auch nicht vorhanden. Also so Basics werden schon nicht umgesetzt, die man sich easy im Fußball oder so abschauen könnte. Finde ich teilweise echt schade, weil Schach ist echt ein großartiger Sport. Ich habe den sehr schätzen gelernt. Aber es wird vieles, was sehr einfach wäre, nicht gemacht. Und das ist echt schade.
Ich wüsste jetzt auch gar nicht zum Beispiel, wen ich ansprechen soll, um mir eine Webseite zu optimieren. Also vielleicht fehlt es da auch so am Überblick über Dienstleister im Bereich Schach oder so. Unser Verein hat auch eine schlechte Homepage, die habe ich selber gemacht mit meinem Anfängerwissen, ne? Aber schön ist das nicht, ne?
Aber genau so. Also ich bin vor 25 Jahren in den Verein eingetreten, wo ich jetzt noch bin. Es ist noch genau dieselbe Seite.
Das meine ich. Dabei gibt's Fördermittel sogar. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Es gibt einige Fördermittel, teilweise sogar mit 100% Förderquote. Das heißt, der Verein muss sich nur ein bisschen kümmern und muss die Voraussetzungen erfüllen. Und dann könnte man sich einen Dienstleister suchen oder zumindest einen, der ein bisschen mehr Ahnung hat. Und dann gibt es ein paar tausend Euro Budget, mit dem man schon was ordentlich auf die Beine stellen kann.
Okay, da musst du mir im Nachhinein gern mal sagen, wo genau man die Fördermittel beantragen kann und den Link schicken, dann stelle ich den dazu in die Shownotes.
Ja, gerne.
Ja, wollen wir noch über aktuelle Sachen sprechen, die bevorstehen? Deutsche Meisterschaften, Johnny, hast du das so ein bisschen im Blick? Vincent Kramer wird ja mitspielen bei den Männern, bei den Frauen weiß ich es gar nicht. Ist ja ein großes Ding.
Ich fahre hin am Mittwoch zur Eröffnungsveranstaltung und werde dann bis Freitag da sein. Ich habe natürlich noch nicht Hotel und irgendwas organisiert, davon weiß auch noch keiner vor Ort, dass ich vorbeikomme. Aber ich hoffe, dass ich noch durch irgendeine Hintertür reinkomme, weil ich bin ja am Samstag und Sonntag habe ich mein Seminar, erstens G6 gegen alles in Bad Sohn in unserem Trainingscenter.
Und wo übrigens noch Plätze frei sind.
Das wollen wir auch Plätze frei sagen. Sind, genau. Also immer gerne anmelden. Ich glaube, ja, ich habe jetzt gerade die genaue Zahl im Sinn, aber ich glaube, 2 oder 3 sind noch frei. Und genau, vorher fahre ich dann nach München, gucke mir das an, weil das soll unser Fokusthema sein in der nächsten Ausgabe Zeitschrift Schach, die Deutsche Meisterschaft. Weil wir haben jetzt natürlich viel über Freestyle und solche Dinge berichtet, hatten auch tolle Berichte drin über so schachkulturelle Sachen, aber mal so klassische Schach mit viel deutscher Beteiligung etc., das hatten wir in letzter Zeit eher wenig. Und deswegen wollen wir jetzt also die Deutsche Meisterschaft nutzen, um den Fans des klassischen Schachs und der Eigengewächse wieder ein bisschen Content zu geben. Genau, deswegen habe ich das voll auf der Rechnung. Und der Einzige, der nicht mitspielt, ist unser Gast vom vorletzten Mal, Dimitri Kollas. Der spielt nämlich ein starkes Rundenturnier in Armenien mit.
Ah, okay. Und der Favorit wird wahrscheinlich Vincent Kramer sein, ne?
Ja.
Trotzdem, aber man weiß es ja nicht. Wir haben immerhin noch einen Europameister, Blühbaum, von dem ich auch nicht weiß, ob er antritt, aber ich glaube, es wird schon gut besetzt werden.
Ja, das ist total stark besetzt. Ein paar 2-4er, die sich auf irgendwelchen Wegen qualifiziert haben, sind auch dabei. Aber natürlich wird das der entscheidende Kampf sein, wobei ich immer die These habe, in solchen Turnieren wird am Ende der Meister, der die Schwachen am solidesten schlägt. Also untereinander machen die alle ungefähr gleich viele Punkte, aber derjenige, der, ich glaube, es sind 3 Leute mit um die 2-5, 2-4, wer gegen die 3 aus 3 holt, wird halt am Ende Meister, weil untereinander geben die sich halt nicht viel.
Es gibt auch ein tolles Rahmenprogramm dieses Mal, ne? Also ein Blitzschachturnier, ein 5-rundiges Schach 69 Schnellschachturnier, ein Löseturnier. Also die haben sich da wirklich was einfallen lassen, muss man sagen. Ja.
Richtig gut, ich bin sehr gespannt. Und also wie du sagst, Vincent ist sicherlich Favorit, aber der hat jetzt auch in letzter Zeit ein unglaubliches Pensum abgerissen. Da man sah ja teilweise auch Videos, die man bei uns bei Instagram, glaube ich, sehen kann oder TikTok, wo er schon recht müde am Brett saß in der Bundesliga, weil er einfach, also auf dem Niveau, wo er gespielt hat in letzter Zeit und dann also dutzende Partien im April. Ich hoffe für ihn, dass er da schnell wieder frisch am Start ist.
Ja.
Wie ist das denn bei Marco, bei dir, bei euch in der Familie vom sozusagen Star-Status der Spieler? Vincent Kramer wahrscheinlich von den Deutschen und sonst die anderen spielen nicht wirklich so eine Rolle.
Ja, bei Liam ist es so, dass er natürlich Magnus Carlsen sehr schätzt und war toll, dass er bei Kränke ihn quasi auch erleben konnte. Klar, Vincent Kramer ist ein Thema, Niklas Hussenbeet natürlich, ne? Den hat er jetzt ja auch sehr mehrfach kennenlernen dürfen. Witzig war, dass er auch beim Schnellschach Cup gegen ihn spielen konnte. Ansonsten hat er jetzt nicht so die Bezüge. Die Bezüge sind natürlich toll, weil er mit dem irgendwie angefangen hat bei YouTube tatsächlich. Das waren so die ersten Videos, die er halt gefunden hat. Und Nakamura, das kam auch öfters, dieser Name aus seinem Mund. Ja. Aber ansonsten sind wir da jetzt natürlich noch relativ blauäugig.
Ja, da hat er doch die bekanntesten. Nakamura, habt ihr das gesehen, wie der gegen Lila gespielt hat vor ein paar Tagen? Gegen diesen super Schachcomputer mit Springervorgabe. Das heißt, Lila hatte einen Springer weniger. Und Nakamura hat, ich glaube, 13-1 oder irgendwie so hat er verloren. Also nagel mich nicht genau fest, aber er hat, glaube ich, eine Partie. Die erste hat er gewonnen und dann noch 2 Remis. Dann war es vielleicht 2. Und den Rest alles verloren. Also
Wahnsinn.
Unglaublich. Mit Springervorgabe der zweit- oder drittbeste Spieler der Welt keine Chance gegen den Computer. Das ist unglaublich, wie überlegen die uns inzwischen sind. Ne?
Ja, erschreckend, beängstigend.
Ja. Also, ja. Der hat auch Züge gemacht. Ich habe eine Partie gesehen, wo Lila quasi nur Bauern vorgeschoben hat. Ja, und klar, Springer weniger, ne? Viel mehr also und Nakamura so unter Druck gesetzt hat. Also das, ja, das ist nicht zu fassen.
Ich nehme noch mal kurz ein paar Anmerkungen aus dem Chat auf. Und zwar war Jan dabei bei eurem Event, der es sehr lobt und perfekt organisiert und alles. Ich persönlich fand, ich konnte ja leider nicht dabei sein, aber ich habe die Videos natürlich gesehen, das sah absolut hammermäßig aus. Die Schachfreunde Neckarstein plädieren als Schachschals fürs Marketing. Wer sie kennt, weiß, dass der Witz funktioniert. Die sind sehr beschalt immer. Und Thomas, ja, den kenne ich jetzt schon länger, den Thomas, und bin im engem Austausch, der kommt zu meinem Mittelspielseminar, freue ich mich schon sehr,
den Thomas wieder. Ja, sehr gut. So, was haben wir denn noch?
Bezüglich Schachcomputer hätte ich eine Anmerkung.
Ja, gerne.
Wir sind ja gerade hier auf Kurs. Liam spielt das ACO-Turnier mit von der Amateur Chess Organization. Und da ich ja jetzt nicht so fit bin im Schach, habe ich einfach mal seine Partieformulare in ChatGPT hochgeladen und habe ihn hab mal gefragt, hey, kannst du mir Tipps geben, was vielleicht schlecht lief oder gut lief? Und ich war erstaunt, dass der die komplette Notation gecheckt hat und dann wirklich analysiert hat, so Mittelspiel, Endspiel, hat er mir überall Tipps gegeben. Das ging, glaube ich, so von einem Jahr noch nicht so toll. Und jetzt hat das wirklich richtig gut geklappt. Ich konnte ihm genau erzählen, wo, wie, wann, was, wo. Und das jetzt ohne Trainer, weil der hat, glaube ich, gestern geheiratet. Das heißt, er konnte nicht helfen. Und somit konnten wir schon ein bisschen
über die Karriere. Billige Ausreden sind das. Billige Ausreden.
Ja. Ach, ihr spielt jetzt die, oder dein Sohn spielt jetzt diese Amateurweltmeisterschaft mit. Das ist ja auch interessant. Das ist so,
ja, genau.
Und Urlaub miteinander verbinden, ne?
Ja, genau. Wir wollten es mal testen. Ist nicht cool hier.
Ja, da hat ihr ein tolles Event ausgesucht, ja. Ja, ich würde bei diesem ChatGPT immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Ich versuche zum Beispiel ab und zu Stellungen zu kreieren mit ChatGPT, also einfach so Spaß. Das heißt, funktioniert gar nicht. Auch kriegt er es nicht hin. Ich habe mal versucht, wir hatten so einen Artikel über Schachutopie in der Schach und da Bilder mit zu kreieren, die diese Utopie nachstellen. Du kannst ihm das erklären, wie du willst. Der kriegt es nicht hin, ein Schachbrett mit 8x8 Feldern aufzubauen, wo die Stellung einigermaßen Sinn ergibt. Ja. Oder die Leute, dass die sich gegenüber sitzen und nicht irgendwie nebeneinander sitzen, die Gegner. Da muss man noch aufpassen. Aber wenn die Tipps gut waren, das ist interessant. So auf dem Weg habe ich es nämlich noch nie probiert, eine Notation einzugeben und zu sagen, sag mir mal, was da los war.
Auch Schachgeschichte ist gefährlich, ne? Da macht er ein paar Sachen super exakt und richtig und dann halluziniert er total, ne? Ja. Also wo du denkst, wo ist denn das jetzt her? Das kann doch nicht sein. Also da muss man wirklich, aber es wird, denke ich mal, immer besser werden.
Mit der Menge an Informationen, die gespeist werden, ne? Umso genauer wird das dann.
Genau. Ja, was haben wir noch auf der Agenda? Deutscher Schachbund, gibt es bald einen Präsidentenwettkampf. Johnny, hast du es mitbekommen? Der sich beworben hat, den kennst du ja auch.
Ja, ich habe es mitbekommen, weil ich habe mit jemandem telefoniert, der mir das sozusagen ein paar Stunden vorher erzählte, dass bald die Bewerbung rauskommen wird.
Ja, erzähl nochmal für die es nicht wissen, um wen es überhaupt geht und um welches Amt es geht.
Also es geht um das Amt des Präsidenten des Deutschen Schachbundes. Im Moment hat den Ingrid Lauterbach inne, eine starke Schachspielerin, Finanzexpertin und Lebensgefährtin oder Ehefrau, bin mir gar nicht sicher, von GM Klaus Bischoff.
Ehefrau mittlerweile,
ja. Ehefrau, die macht das seit jetzt, glaube ich, 2 Jahren. Ich weiß nicht, wie da der Turnus ist, ich glaube 2 Jahren. Und der Gegenkandidat, das ist Paul Meyer-Dunker, jemanden, den ich schon seit sehr, sehr langer Zeit kenne, weil der ursprünglich auch aus Hamburg kommt, vom Schachclub Joanneum Eppendorf. Und der ist ungefähr mein Jahrgang. Das heißt, ich habe den schon auf Hamburger Jugend-Einzelmeisterschaften, als ich 11 Jahre alt war, habe ich mit dem auf dem 6-Bettzimmer geschlafen. Also so lange geht da sozusagen die Geschichte zurück. Inzwischen auch für einen Funktionär politisch sehr lautstarker, inzwischen ehemaliger Präsident des Berliner Schachverbandes und aktiv in der E-Sport-Szene, also E-Sport-Experte. Wie er mir jetzt neulich erzählte, hat er sich dort jetzt auch schon ein kleines Gewerbe angemeldet und macht das jetzt anscheinend irgendwie hauptberuflich.
Ah, okay. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass er sich beworben hat. Ich habe ihn vor ungefähr 2 Jahren oder so im Podcast mal interviewt Und habe ihm genau die Frage gestellt, sag mal, Paul, willst du dich irgendwann bewerben als Präsident des Deutschen Schachbundes? Naja gut, was will man da sagen in so einem Moment? Da sagt man natürlich erstmal nein, ne? Und hat dann selber gesagt, ja, selbst wenn ich es wollen würde, die würden mich da gar nicht wählen. Ich würde da nicht gewählt werden, ich bin viel zu kontrovers. Offenbar schätzt er es jetzt anders ein. Bin ich mal gespannt.
Die Stimmen, die ich da aus dem Hintergrund, man spricht ja immer mit vielen Leuten, ne? Also ich bin ja sehr viel dabei, mit Leuten Hintergrundgespräche zu führen. Als ich dieses Argument anbrachte, dass der ja bei einigen auch viel Porzellan zerschlagen hatte, war die direkte Antwort, ja, das hat Ingrid inzwischen auch. Also das bedeutet, wahrscheinlich ist die Denke, dass sozusagen, ja, also das ungefähr ausgeglichen ist, was sozusagen die Landesfürsten angeht, die vielleicht ein bisschen ein Krummeln im Bauch haben.
So, ich kann mir vorstellen, dass es mit den Finanzen zu tun hat, dass man Ingrid Lauterbach vorwirft, zu sehr gespart zu haben. Ich weiß es nicht. Marco, kriegst du so Diskussionen mit oder hältst du dich aus Schachpolitik da noch ganz raus?
Da bin ich jetzt nicht so involviert, aber ich habe mitbekommen, dass Herbert Bastian ein Schachbuch veröffentlichen wollte und hat schon sehr, sehr früh versucht, Etat dafür zu bekommen. Und das passt jetzt zu dir, wie du sagst, mit dem Sparen, denn es wurde konsequent von ihr versucht, wegzuschieben, kein Geld frei dafür zu machen. Das ist irgendwie schade, weil ich glaube, das ist ein 100-jähriges Jubiläum vom Schachbund.
Ja.
Oder?
Ja. 100 Jahre Maska und ja, jetzt ist
also, falschen Fuß erwischt. Es ist, sind 100 okay. Jahre, also 2027 wird es sein, so weit weiß ich.
Ja, genau. Und er hat sehr früh versucht, dafür Etat zu bekommen, vor 6, 7 Jahren schon, damit es schön verteilt werden kann. Und es war wohl nicht gewollt.
Also es wären 150 Jahre.
So, 150 sogar, ja, okay, ja. Ja, das habe ich mitbekommen, ansonsten bin ich ja nicht so involviert.
Ja. Ja, gut.
Wobei vor 6, 7 Jahren, das war noch eine andere Regentschaft. Also da kann man Ingrid jetzt wahrscheinlich.
Okay.
Das war so Zeiten, wo das Geld eigentlich noch recht großzügig ausgegeben wurde, weshalb Ingrid ja heutzutage so sparen muss oder vermeintlich sparen muss. Ja.
Also. Ja. Naja, wir werden sehen, wie die Chancen sind oder wie es ausgeht. Was auch noch, Johnny, du machst ja auch viel Vereinstraining. Ich wollte einen Antrag noch diskutieren. Also da gibt es 32 Anträge auf diesem Schachkongress, der bevorsteht. Das wird mörderisch. Und die wenigsten davon beschäftigen sich damit, wie man Schach voranbringt, sondern es ist wirklich wieder viel Satzungs- und Ordnungsgedöns. Also, aber einen Antrag wollte ich mal fragen, was ihr davon haltet. Und zwar Ausbildungskosten, Entschädigung bei Wechsel von Jugendspielern. Also wenn der Jugendspieler von Verein A nach Verein B wechselt, zum Beispiel, weil der ihm besseres Training bieten kann oder eine höhere Mannschaft, dann soll der abgebende Verein entschädigt werden mit Geld. Ich finde es sehr kritisch aus mehreren Gründen, aber ich wollte auch mal eure Meinung hören, was Johnny aus Trainersicht oder auch aus Vereinssicht, wie siehst du das?
Also wenn wir professionelle Strukturen und einen professionellen Ligabetrieb hätten, wo Schach tatsächlich etwas ist, wo man durch den Ligabetrieb als deutscher Spieler Geld verdienen kann, jetzt mal das hochgegriffene Beispiel immer wie im Fußball, dann ergibt das aus meiner Sicht absolut Sinn. Also ich habe ja bei Werder Bremen gearbeitet und habe es deswegen sehr hautnah mitbekommen. Es gibt super viele Vereine im Umkreis, die tolle Jugendarbeit machen. Aber natürlich, wenn da einer mal gut wird, dann spielt er halt bei Werder Bremen relativ schnell und dann eventuell dort auch irgendwann in der Bundesliga. Es sind viele Geschichten, wo die Leute, also berühmtestes Beispiel im Moment, glaube ich, Nick Woltemade, der inzwischen schon quasi Nationalspieler ist, der da über die Dörfer quasi zu Werder Bremen gekommen ist. Da aus meiner Sicht ergibt das absolut Sinn. Aber wie sieht es denn heutzutage im Verein aus? Also es ist ja meistens so, dass es kaum Jugendtraining gibt und wenn ein Kind gut wird, liegt das an der Unterstützung der Eltern und am Geldbeutel der Eltern und nicht an der hervorragenden Jugendarbeit. Gibt es auch Ausnahmen? Gibt es auch viele Ausnahmen? Ich habe das erlebt in Hamburg. Da hatte der Hamburger Schachclub immer große Imageprobleme bei den anderen Vereinen, weil es hieß ja, ihr klaut uns ja die ganzen Jugendlichen. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, wofür ist ein Schachverein denn da? Also der Schachverein ist für mich auch immer dafür da, einen Jugendlichen sozusagen Halt, sozialen Zusammenhang zu geben, aber eben auch das Beste für den Jugendlichen zu wollen. Der Jugendliche ist im Zweifel nicht für den Verein, sondern der Verein für den Jugendlichen da. Und wenn der Jugendliche, wenn der so gut ist, dass es der Wechsel zu einem großen Verein sich lohnt, dann finde ich, ist das im Sinne des Jugendlichen einfach eine tolle Auszeichnung für den Verein. Aber ich glaube nicht, dass wir im Schach die Strukturen haben, dafür wirklich Geld zu zahlen dann.
Marco, du nickst, siehst du auch so?
Ja, das sehe ich auch so, denn ich habe es jetzt mitbekommen, Liam hat ja jetzt auch schon für mehrere Vereine gespielt. Da ist einfach nicht das Geld da, um da jetzt eine Ablöse zu zahlen, zumindest in den Vereinsstrukturen, die ich jetzt bisher kenne. Das wäre eher kontraproduktiv. Also man sollte den Jugendlichen wirklich gehen lassen zu einem Verein, wo er dann weiter gefördert werden kann, anstatt ihm da irgendwie Steine in den Weg zu legen oder ihm irgendwie zu sperren, vielleicht für den Lauf in der Saison oder sonst irgendwas. Ich finde das total unnötig, denn man sollte den Jugendlichen lieber, ja, wie soll ich sagen, unterstützen und stolz drauf sein, dass man ihn vielleicht dahin gebracht hat, wo er bis dato dann war, anstatt dann irgendwie, wie gesagt, ihm Steine in den Weg zu legen. Also das finde ich irgendwie gerade im Schachsport, wo es eh toller sein könnte oder auch mehr Budget drin sein könnte, finde ich das irgendwie, also finde ich doof.
Ja, also ich finde vor allem, ich stelle mir vor, wie dann zwei Vereine miteinander sprechen, ne, wenn ein Spieler wechseln will und dann sagt der eine, ja, hier, wir kriegen aber noch eine Ablösesumme von euch und dann sagt der andere, nee, der war doch früher bei uns oder wie auch immer und dann streitet man sich über das Ob und über das Wie und über die Höhe und ob dann der Wechsel vielleicht ganz scheitert, ne, dann wird das vielleicht noch auf dem Rücken des Kindes ausgetragen, der Streit zwischen den Vereinen und dann hast du Vereine, die eigentlich miteinander kooperieren sollten im Sinne der Entwicklung, viele Bezirke sterben ja, also bei uns jedenfalls im Ländlichen, ne, sind vom Aussterben bedroht und da sollte man eigentlich kooperieren zwischen Vereinen und das stürzt die Vereine in so einen Konflikt miteinander um das Geld. Da kann man dann sagen, ja, dann muss die Regel halt klar sein, aber es gibt keine klare Regel. Also jedes Gesetz ist immer auslegungsbedürftig und streitfähig. Also ich hätte da Sorge.
Spricht der Jurist.
Da spricht der Jurist. Es gab sogar mal Ansätze in früheren Zeiten, das zu verbieten, so Gesetze zu kommentieren. Ja, nach dem Motto, ja, das Gesetz muss für sich selbst sprechen. Das muss so klipp und klar und eindeutig sein. Ein Gesetz ist nie klipp und klar und eindeutig. Es wird immer Fragen geben, es wird immer Streitmöglichkeiten geben und Ärger geben. Und dass da Vereine miteinander in Konflikt gebracht werden, wegen ein paar Euro, die übrigens auch nicht maßgeblich dafür sind, ob Jugendarbeit gemacht wird oder nicht. Jugendarbeit hängt nicht an ein paar Euro. Jugendarbeit hängt damit zusammen, ob einer sich die Zeit nimmt und sich engagiert und ein Herz für Kinder hat und das machen möchte. Es hängt fast nie am Geld.
Aber gut, Reim schreibt, unser Gast vom letzten Mal, der Antrag klingt nach schachlicher Selbstüberschätzung einiger weniger Vereine. Ja, ich denke, das Klagen höre ich schon von mehr als einigen wenigen Vereinen, aber ansonsten gebe ich dem recht. Ich meine, ich verstehe das auch, das ist natürlich bitter, man steckt da so viel Arbeit ein, aber ich kann es von mir sagen, ich bin ja bei einem kleinen Verein groß geworden, da war ich 10. Und die haben tolle Jugendarbeit damals gemacht. Inzwischen leider nur noch sehr wenig los. 10 bis ich 18 war, bin dann zum großen Hamburger Schachclub gegangen. Aber bin dann halt auch einmal für eine Saison und in der nächsten Saison gehe ich jetzt schon wieder in die dritte Saison in Folge. Also ich bin auch wieder zurückgekommen. Ich kenne das von vielen jetzt Spielern, die vielleicht also aus schachlicher alten Teil sich selber geschoben haben, wie ich. Die sagen, ja, dann spiele ich halt wieder bei meinem Heimatverein. Und wenn es da diese Spannung gibt, dann wird das natürlich nicht. Ich habe ein, zwei Vereine, mit denen habe ich nicht mehr den besten Draht. Für die würde ich halt nie wieder spielen. Also egal, was da dann die Situation ist. Also es bedeutet ja auch mal, es ist eine Frage, wie man auseinandergeht, ob man später dann auch vielleicht wieder zusammenkommt und was zusammen machen kann.
Also das Ziel ist das Richtige, glaube ich, von dem Antrag, ne? Die Jugendarbeit zu fördern. Das muss man lassen. Ja. Aber die Frage ist, ob das Mittel das passend ist.
Ja, wir sind schon über. Auch grad. Genau, ja. Das sehe ich hundertprozentig so.
Wir sind schon über einer halben Stunde. Habt ihr noch was auf dem Herzen?
Was ist noch passiert diese Woche? Mir fällt jetzt nichts ein. Mir ist auch das
mit Paul Meyer. X20 ist rausgekommen. Oder wird rauskommen.
Wird rauskommen, ja. Also bestellt das jetzt vor im Chess Tiger Shop. Wir haben schon diverse Vorbestellungen. Die bekommen dann alle, sobald es abrufbar ist, das direkt als Download zugeschickt in der ersten Minute quasi. Und ja, und ich werde in der kommenden Schach, ich habe es auch noch nicht, ich habe Chessbase angeschrieben, schickt mir das, ich mache eine Rezension für die Zeitschrift Schach. Sagten ja, also frühestens am 19. Mai um 16 Uhr hast du es. Dann kannst du dich damit beschäftigen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt.
Aber weißt du, was so die Änderungen sind im Vergleich zur Vorversion?
Nee, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt.
Also ich habe es, also laut Beschreibung kann, ich weiß nicht, ob er es vorher konnte, aber Fritz kann jetzt sprechen, also mit Sprachausgabe. Ich kenne die Vorversion nicht, aber es las sich so, als wäre es was Neues. Man kann auch gegen verschiedene Meisterspieler spielen. Also Fritz spielt dann so in dem Stile von Capablanca oder im Stil von Lasker oder wie auch immer. Und ja, neue grafische Elemente und ich glaube, auch ein Bullet wird jetzt irgendwie eine besondere Möglichkeit gegeben, mehr Bullet zu spielen. Also ein paar neue Features. Und relativ preisgünstig auch im Vergleich. Die letzte Version war 90 Euro, die ist jetzt nur 70. Da habe ich mich, oder hat sich jemand auch in der Schachgruppe gewundert. Aber
ja, vielleicht liegt das daran, dass ich glaube, damals, als die letzte Fritz-Version rauskam, gab es sie auch immer noch als DVD. Was natürlich zusätzliche Kosten verursacht, einfach auch in der Planung und Umsetzung. Und jetzt bietet Chessbase ja gar keine DVDs an. Genau. Und wahrscheinlich ist das dann auch ein Kostenpunkt. Ah, das ist, ich habe mich da noch nicht belesen. Da muss ich mich noch belesen. Das ist noch ein sehr aktuelles Thema, was Harald Steaksauce gerade schreibt. Steaksoße. Jo hat bei Kränke gespielt, hat danach übrigens in Sardinien gewonnen und ist jetzt von der FIDE gebannt.
Ja, wir müssen erstmal sagen, also gemeint ist Christopher Yu, der amerikanische, relativ junge Spieler, der auch schon in St. Louis, wie war das? Er beim Rausgehen nach dem Verlieren hat er eine Fotografin geschubst oder geschlagen, ich weiß es nicht mehr genau, musste sich dann dafür entschuldigen, hat das auch gemacht. Und soll jetzt einer Spielerin ja nachgestellt haben, würde man wahrscheinlich sagen. Ich habe es auf Chess.dom, das ist eigentlich auch eine ganz gute Seite, habe ich es gelesen. Bewerten kann ich es nicht, weil ich nicht weiß, was wirklich war. Aber ja, eine schöne Geschichte ist das natürlich nicht. Und ja, Finger weg von solchen Sachen. Kann ich nur sagen.
Ja, was ich immer einen wichtigen Faktor finde, was natürlich die Dinge, die er da getan hat, an sich nicht besser machen, aber die zur Einordnung, es gibt ja mal eine Unterscheidung zwischen Erklärung und Entschuldigung, die man da machen sollte, dass er relativ starken Autismus hat. Und wir überlegen, ob wir das in der kommenden Zeitschrift Schach ein bisschen genauer beleuchten. Ich habe es mir noch nicht komplett durchgelesen, aber Stefan Löffler beschäftigt sich damit anscheinend gerade mit dem Thema, mit dem Zusammenhang. Ich finde, das wäre, weil, also so eine autistische, ich kriege immer einen Rüffel, wenn ich das Erkrankung nenne, aber also so ein, wenn man auf dem autistischen Spektrum ist, dann, und was ja beim Schach durchaus nicht unverbreitet ist, dann hat man eben andere Herausforderungen.
Und David Navarra ist auch autistisch und ist nicht dafür bekannt, dass er Frauen nachstellt.
Genau, deswegen ist das ja ein sehr großes Spektrum, was es da so. Also ich meine, das entschuldigt das überhaupt nicht. Und vor allem nach einem Vorfall hätte man da auch erstmal dann dran arbeiten müssen, dass man sowas ausschließt, dass sowas in Zukunft überhaupt nochmal passiert, bevor man wieder durch die Welt tingelt, finde ich. Also wenn dann das so mal schief geht, dann muss man das sicherstellen, dass da nichts mehr, also dass das ausgeschlossen ist, dass irgendwelche Dinge passieren. Katastrophale Sache. Und ich finde, ja, also Schach hat einen Ruf zu verlieren inzwischen und wenn solche Dinge passieren, ist, finde ich, eine Sperre auch nicht verkehrt. Ich meine, wir müssen sowieso Frauen im Schach deutlich mehr schützen, aus meiner Sicht. Die sind häufig zu ungeschützt. Trainer-Schüler-Verhältnis, mächtige Verbandsleute oder was weiß ich. Deswegen, wenn dann ein klares Zeichen gesetzt wird, wie in anderen Fällen ja auch, es gibt ja auch diesen lettischen IM, der Strepkovs, der für lange Zeit gesperrt wurde, weil er unangemessene Dinge getan hat, dann ist das ein gutes Zeichen.
Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Wir sind bei 39 Minuten, haben uns 30 vorgenommen, irgendwie schaffen wir es nie, aber macht nichts. Marco, du noch ein letztes Wort an uns, an die Schach-Community? Aus Marketing.
Es hat total Freude gemacht, hier eingeladen zu sein. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Es macht immer mehr Spaß, auch mit euch zusammenzuarbeiten und immer mehr zu erfahren und zu erleben. Ist ja schon eine coole Community und coole Plattform, die es da überall gibt. Also da muss man sich noch reinfuchsen, aber ich freue mich auf alles, was noch kommt.
Schön, dass du Teil unserer Gemeinschaft bist.
Ja, wir freuen uns auch. Du kannst uns noch einiges über Marketing beibringen, glaube ich. Da können wir noch
Honig sehr, sehr gerne. Dir. Ja. Sehr, sehr gerne.
Und Johnny, du jetzt wie morgen nach München oder was?
Genau, Mittwoch. Mittwoch nach München. Mittwoch. Geht ja erst in paar Tagen los, die deutsche Meisterschaft. Am 14. oder so ist, glaube ich, die Veröffnungsveranstaltung.
Ach, und der Kurs noch vorher, genau, zu G6.
Nee, der ist anschließend.
Ach, der ist anschließend, okay.
Der ist anschließend. Der ist am Samstag und Sonntag nächster Woche. Und dann freue ich mich auch schon sehr, weil das ist, das, glaube ich, das erste Mal, dass der Gast für nächste Woche schon feststeht. Bisher haben wir mal in der Woche dann gesucht. Da wird uns dann, freue mich auch, weil es ein sehr guter persönlicher Freund ist, Markus Weise dann hier komplettieren in unserem Trio, der mit den Hockey-Männern und Hockey-Frauen in der Mannschaft olympisches Gold geholt hat und selber Trainer des Jahres war in Deutschland, ich glaube 2013. Und auch ein guter Schachspieler ist mit ELO 2000 ungefähr. Freue ich mich schon sehr, den mal wiederzusehen.
Da müssen wir uns vorher auf jeden Fall noch mal ein bisschen belesen, oder ich mich zumindest, Parallelen zwischen Schach und Hockey. Aber die wird es bestimmt geben.
Ja, und ja. Er ist ein guter Mentaltrainer. Ich habe mal ein bisschen für die Hamburger Jugendlichen mit ihm Mentalcoaching gemacht. Etwas, was aus meiner Sicht absolut unterschätzt ist im Schach.
Ja. Ja, da gab es ja auch, eigentlich wollte ich Schluss machen, aber da gab es ja auch bei Grenke so einen Stand, ne, von einer Mentaltrainerin. Aber so super weit verbreitet scheint mir das noch nicht zu sein. Wobei Gukesh hat ja gesagt, er hat einen Mentaltrainer gehabt bei seiner Weltmeisterschaft.
Ja, den hat er auch die letzten zwei Runden einfliegen lassen. Der war die letzten zwei Runden sogar vor Ort. Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, aber wir haben in der Zeitschrift nämlich darüber berichtet, dass der am Ende dann sogar mit da war.
Ja. Also,
ich glaube, das ist ein Riesenthema, oder? Also dieses Ganze, ich sehe es ja in der Jugend oder auch bei meinem Sohn, dass der Kopf, ne, ob er jetzt dran glaubt oder ob er mitbekommt, dass der andere irgendwie 300 Elo-Punkte mehr hat. Also ich glaube, das ist ein Riesenthema für die Kids auch. Aber wir haben auch schon ein bisschen gesucht und wurden auch noch nicht so richtig fündig. Letztes Jahr gab es einen Vortrag bei der DM in Willingen. Ja, das war echt sehr interessant. Der coacht auch Mats Hummels unter anderem. Aber ansonsten haben wir noch nicht so viel da gefunden an Angeboten.
Ja, ich sehe das immer so, also dass man weiß das, was man weiß. Das sagen wir mal, ist 100%, so was man gerade weiß. Jetzt haben wir die Chance, durch hartes Training noch 1% draufzulegen und noch 1% draufzulegen. Oder wir fragen uns, was hält uns in der Partie davon ab, 100% abzurufen? Weil wir rufen meistens nur 70% oder 80% ab. Also es ist doch viel wichtiger, erstmal zu schaffen, das, was man wirklich kann, auch abrufen zu können, als sozusagen immer wieder 1% oben drauf zu packen. Und ich glaube, das haben viele Schachspieler noch nicht verstanden.
Es gibt einen coolen Newsletter von Benjamin Porto oder so ähnlich, der hat auf Substack so einen Newsletter, der ist auch so ein Mentaltrainer, der jetzt ins Schach reingegangen ist. Das ist auch, eigentlich auch ganz interessant immer. Dr. Benjamin Porto, Porteheault. Also wer sich da interessiert für Schachpsychologie, ich glaube, der könnte eine Der ist auch in Videos und Podcasts zu finden und so.
Ich finde das total cool, Marco, wie du das machst. Das ist total professionell, wie du das angehst. Und ist das so als Schachtrainer sogar oder sehr wenig gewohnt. So hier, ja, wir haben schon mal nach einem Mentaltrainer geguckt. Zack, wir veranstalten hier ein Turnier. So, wir sind jetzt auf Kost, weil das ist einfach eine geile Sache, da mitzumachen. Das ist so eine Herangehensweise. Das ist richtig cool. Also dass ich freue mich schon auf den weiteren Austausch. Ich glaube, ich kann da noch sehr viel lernen von dir, wie man solche Sachen wirklich vernünftig angeht. Also richtig gut.
Pass auf, Johnny, irgendwann übernimmt deine Zeitschrift.
Wie gesagt, wenn Dinge besser werden dadurch, dass ich sie nicht mehr mache, freue ich mich immer sehr.
So, liebe Leute, jetzt schmeiße ich euch raus hier und mich selbst auch, denn sonst haben wir uns hier wirklich verquatscht. Vielen, vielen Dank an euch beide. Hat mir wieder Spaß gemacht, wie immer. Und ja, wir sehen uns beide.
Bis dann. Mit dir und bis bald.
Bis dann. Ciao. Mach's gut. Ciao.
Das hier ist der einzige Schachladen in ganz Berlin. Kommt mal mit rein.
Mein Name ist Jonathan Karlstedt, internationaler Meister im Schach. Hier seht ihr unsere Auswahl an Schachbrettern vom recht günstigen Silikonbrett über unser Bundesliga-Brett und hier das Brett bekannt aus der Netflix-Serie Damengambit. Wenn ihr in unseren Laden reinkommt, dann fällt euch zuerst unsere Bücherwand auf. Wir haben hier eine Auswahl an verschiedenen Büchern für jede Spielstärke, die wir euch empfehlen. Und wenn wir in den Raum weitergehen, da findet ihr nochmal über 1000 weitere. Und hier kommen wir jetzt in den Raum mit den ganz, ganz vielen Schachbüchern. Hier findet ihr von jedem Verlag etwas, vom Anfänger zum Profi. Und wenn ihr euch noch nicht ganz entschieden habt, welches Buch es denn heute sein darf, ja, dann kommt doch einfach mit in die Sitzecke, vielleicht sogar bei einem Kaffee und stöbert ein bisschen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.